Hallo? Ja. Ja, ich habe bei dem Lied, was wir jetzt zum Schluss gesungen haben, so gedacht, bei mir streiten immer die zwei Arten von Liebe miteinander. Die Liebe zu meinem Herrn und die Liebe zu den Indianern. Ich weiß manchmal nicht, was größer ist. Ich kann nicht aufhören, von ihm zu singen und von ihm zu reden, aber ich kann auch nicht aufhören, von den Indianern zu reden und zu erzählen. Und natürlich verbindet sich das beides auch miteinander. Und das soll es auch heute tun, wenn ich jetzt von den Indianern rede, dann rede ich auch von dem, was unser wunderbarer Herr tut, auch bei ihnen. Ja, und auf allgemeinen Wunsch möchte ich jetzt beginnen mit dem Lied, was ich damals schon am Anfang euch gebracht habe von den Indianern, dieses Aceh-Lied mit den Bildern. Und jetzt bin ich gespannt, ob das auch klappt. Apropos nochmal Technik bei den Aceh. Ah, jetzt. Ja. Ja, die Aceh brauchen Hilfe. Nachdem sie vor ungefähr 60 bis 70 Jahren den Wald verlassen haben, hat sich ihre Welt brutal verändert. Und sie brauchen Hilfe, um in dieser veränderten Welt zu überleben. Sie brauchen materielle Hilfe, sei es wirtschaftlich oder medizinisch oder auch in der Schule, in der Bildung. Und es gibt viele christliche und auch nichtchristliche Organisationen, die unter ihnen arbeiten und die ihnen helfen, mit diesen vielen Problemen, die jetzt so auf sie einstürmen, fertig zu werden. die ihnen helfen gegen den Hunger, gegen die Krankheiten und in der Schule. Aber ja, und die Aceh wollen lernen. Sie wollen heraus aus ihrer Armut. Aber noch immer ist es so, dass vieles von der Hilfe, was sie bekommen, ihnen zwischen den Fingern zerrinnt und gar nicht viel Effekt zeigt, weil sie die Hilfe, die sie bekommen, mit den alten Denkstrukturen benutzen, die sie noch aus der Zeit im Wald in ihren Köpfen haben. Mit diesem Denken benutzen sie das. Aber das ist nicht nur bei den materiellen Dingen so. Das ist auch im Geistlichen so. Die meisten Aceh oder eigentlich alle Aceh in allen 6 Siedlungen, die es gibt, haben das Evangelium von dem allerhöchsten Gott gehört. Und es gibt ganz viele Aceh in jeder Siedlung, die diesem wunderbaren Gott nachfolgen wollen. Aber sie tun auch das mit den Denkstrukturen, die sie noch haben in ihren Köpfen von früher aus dem Wald, als sie Hilfsgeister und auch böse Geister kannten. Ja, für sie ist dieser allerhöchste Gott auch so etwas wie ein Hilfsgeist. Zwar ein machtvoller als die, die sie von früher her kannten, aber eben ein Hilfsgeist, den man anruft, wenn man in Nöten und Problemen ist. Wir wissen alle, dass unser wunderbarer Herr uns mehr sein will als nur irgendein machtvoller Hilfsgeist. Er will unser ganzes Leben, er will unser Herz, er will unsere Liebe, unsere Hingabe. Er will eine Beziehung zu uns, die gegründet ist auf Liebe, Vertrauen und auf Gehorsam. Und das will er nicht nur für uns, sondern auch für die Aceh. Und damit das wirklich geschieht und damit das auch bei den Aceh verstanden wird, muss es zu einer Veränderung kommen in ihrem Denken, in ihrem Verstand, genau wie bei uns. Und das ist es, was ich eigentlich von Anfang an bei Ihnen gesehen habe. Und auch in gewisser Weise als Aufgabe gesehen habe, Ihnen bei diesem Veränderungsprozess behilflich zu sein. Und Umdenken ist ein langwieriger Prozess. Und ich möchte euch heute ein wenig, an einem Beispiel, ein wenig erzählen, wie sowas geschehen kann oder wie so etwas angefangen hat zu geschehen. Ich habe ja in der Zeit, wo ich bei den Aceh jetzt bin, das ist ja schon über 10 Jahre, viele verschiedene Dinge getan, angefangen und auch wieder aufgehört, je nachdem, wie die akute Krisensituation gerade war. Aber eine Sache ist in diesen 10 Jahren eigentlich wie ein ein roter Faden durch diese ganze Zeit hindurchgegangen. Und das ist etwas, was ich eigentlich persönlich nie so geplant hatte. Aber der Vater im Himmel hatte das wohl so geplant und vorbereitet. Als ich damals zu den Aceh kam, da bestand ja dort schon eine christliche Gemeinde. Und die Aceh hatten sich schon selbst organisiert und haben alles so ins Leben gerufen, was sie meinten, was zu einer christlichen Gemeinde gehört. Da gab es also viel Gesang, vor allen Dingen viel Musik, viel gesungen wurde da. Da gab es Gottesdienste mit Predigten. Da gab es auch Treffen unter der Woche, wo man miteinander gebetet hat und die Bibel gelesen hat. Da gab es Kindersegnungen, da gab es auch Taufen, aber etwas gab es nicht. Es gab keine Kinderstunden. Obwohl in der Aceh-Siedlung gab es Kinder wie Sand am Meer. Also, wenn, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, ich habe damals wohl auch schon gesagt, eine Aceh-Frau hat durchschnittlich 8,2 Kinder. Also, mindestens 50% der Aceh sind jünger als 15 Jahre. Also, Kinder gibt es wie Sand am Meer. Aber es gab keine Kinderstunde unter ihnen. Und eigentlich ist das auch ganz verständlich. Denn früher, als die Aceh noch im Wald lebten, in ihrer ursprünglichen Kultur gab es sowas nicht, kam sowas gar nicht vor. Man beschäftigte sich nicht mit den Kindern in einer speziellen, kindgerechten Art. Die Kinder liefen einfach so mit. Sie lernten durch Beobachten und Vorbild der Erwachsenen, was so alles dazugehört zum Leben. Dadurch lernten sie und irgendwann, wenn sie erwachsen waren, dann konnten sie es halt. Und deswegen waren die Aceh gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass es vielleicht beim Glauben etwas anders läuft, dass das vielleicht nicht reicht. Aber jetzt, nachdem sie halt aus dem Wald raus waren und in der Zivilisation mit all den Dingen, die da so auf sie einstürmten, da merkte man, dass das, was den Glauben anbetrifft, eben nicht reicht, wenn die Kinder einfach nur so nebenher mitliefen. Denn spätestens in der Pubertät, spätestens die Jugendlichen, wenn die dann, weil die Eltern sie dazu anhielten, auch glauben wollten, dann bekamen die die größten Probleme. Dann waren sie schon so geprägt, weil die wichtigste Prägung, kulturell wie glaubensmäßig in jeder Beziehung, die läuft in den ersten 6 bis 8 Lebensjahren. Und die waren vorbei. Das war verpasst worden. Und dann hatten diese Jugendlichen große Probleme. Da klappte dann vieles nicht, auch wenn sie wollten. Und das habe ich gesehen und habe angefangen, sobald ich die Aceh-Sprache einigermaßen konnte, Kinderstunden zu halten. Und die Kinder, die waren natürlich hellauf begeistert. Sowas hatte ja noch nie mit ihnen jemand gemacht. Also Kinderlieder singen und dann noch mit Bewegungen und Bibelverse lernen und Geschichten hören mit Bildern und dann noch malen oder sonst irgendwelche Aktivitäten machen. So eine richtig schöne Stunde für die Kinder. Sowas hatte bisher nie jemand mit ihnen gemacht. Sie waren also hin und weg. Und ich fand das auch wunderbar, weil die Kinder waren ja überhaupt nicht verwöhnt. Mit den einfachsten Sachen konnte man ihnen ja eine Freude machen. Und das ist bis heute noch so. Ich kann jeden Sonntag mit den Kindern malen. Ich brauche mir keine andere Aktivität auszudenken. Weil selbst mit Stiften ein vorgefertigtes Bild ausmalen, ist für die Kinder einfach wunderbar. Machen sie mit Begeisterung. Und die Erwachsenen, die fanden das auch toll. Die fanden es gut, dass ich mich jetzt um ihre Kinder kümmere und ihnen mehr vom Glauben erzähle und mehr und die biblischen Geschichten und so. Und sie hielten auch die Kinder an dazu, in die Kinderstunden zu gehen und so. Aber niemand von diesen Erwachsenen kam auf die Idee, ja, das könnten wir ja auch mal machen. Wir könnten ja mal der Annelie helfen oder mal fragen, wie man das macht oder selber mal aktiv werden. Niemand kam auf die Idee. Und irgendwann haben wir ja dann mal, ich hoffe, ihr erinnert euch noch, das habe ich letzte Mal erzählt auch, so einen KEB-Kurs gemacht. Da haben wir einen von der paraguayischen KEB, einen Paraguayer eingeladen und der hat uns da an einem Wochenende so einen Kurs über Kinderarbeit gehalten. Und alle, die dabei waren, fanden das natürlich wunderbar und waren ganz begeistert. Und als der Kurs vorbei war und der liebe Mann wieder weg war, da war auch die Begeisterung vorbei und alles blieb, wie es war. Es geschah nichts. Und irgendwann habe ich ja dann auch mal versucht, irgendwie junge Ehepaare oder zumindest ein junges Ehepaar zu animieren, ob sie mir nicht vielleicht bei der Arbeit mit den Kindern helfen könnten. Aber irgendwie, das ging auch nicht so besonders. Das ging ein paar Mal und dann schlief es wieder ein. Und dann habe ich gedacht, ich lasse es mal, ich warte mal und habe gebetet. Und habe gedacht, wenn ich das zu sehr forciere, wenn ich zu sehr Druck ausübe auf die Aceh, dann machen die das nur, um mit mir ein weiterhin gutes Verhältnis zu pflegen, Harmonie in der Beziehung, Aber wenn sie nicht selber davon überzeugt sind, dann schläft das sowieso wieder ein, wenn ich nicht da bin. Also habe ich gewartet. Und darüber sind ungefähr 10 Jahre vergangen. Und aus den Kindern meiner Kinderstunde wurden so langsam Jugendliche. Und die waren ja, die haben ja nicht nur bei mir in der Kinderstunde was gehört von diesem wunderbaren Gott, sondern die wurden natürlich auch von ihren Eltern angehalten, diesem Gott zu folgen. Und jetzt so allmählich, im jugendlichen Alter, hatten sich auch viele von ihnen taufen lassen und wollten auch wirklich glauben und dem Herrn folgen. Und sie hatten sich sogar mit den Jugendlichen, den jugendlichen Söhnen und Töchtern vom Cipriano organisiert zu einer Jugendgruppe, die bei ihm im Haus stattfand, allerdings immer nur in den großen Ferien. Unter der Schule läuft sowas nicht gut. Aber wie gesagt, 3 Monate in den Sommerferien, da läuft sowas immer. Und wenn sie dann kamen zum Cipriano, um mit seinen Söhnen und Töchtern zusammen zu sein, dann kamen die auch immer zu mir. Eigentlich habe ich immer gedacht, ich habe kein Händchen für Jugendliche, ich eher eben für Kinder. Aber mit diesen jungen Leuten kam ich doch irgendwie ganz gut klar. Da war eine Beziehung entstanden über all die Jahre. Und sie kamen dann auch mich besuchen und wir saßen vorm Haus und tranken Terrarä. Und sie fragten mich, ob ich wieder neue Lieder übersetzt hätte ins Aceh. Und dann sangen wir die Lieder und dann wollten sie auch einen Engi. Ihr wisst, was ein Engi ist? Ein Bonbon. In Aceh heißen die Dinger Engi. Und also die Jugendlichen wollten dann auch Bonbons, so wie die Kinder. Und dann hatten wir da also schöne Gemeinschaft miteinander und irgendwie begann es dann bei mir zu klicken. Die Eltern dieser Kinder oder jetzt Jugendlichen, die waren noch im Wald geboren und aufgewachsen. Und die hatten noch diese alte Prägung und hatten das ja auch selber nie erlebt. Sie hatten nie erlebt, was es bedeutet, Kinderstunde. Sie hatten nie erlebt, wie schön das ist und wie wohl das tut. Sie hatten die Freude in dieser Kinderstunde nicht erlebt. Und deswegen kamen die gar nicht auf die Idee, die wussten nicht, wie, wo, was. Die wussten da nicht so recht, was mit anzufangen. Aber diese Jugendlichen, die die Kinderstunde über Jahre hin erlebt hatten, die von ihren Eltern angehalten worden waren, von Kindheit an dem Herrn zu folgen, und die auch durch ihre Eltern erlebt hatten, die jetzt nun wirklich bewusst übten, ein christliches Familienleben zu führen, diese Jugendlichen, die hatten erlebt, wie schön das ist. Und die kamen jetzt immer wieder. Die waren eigentlich zu groß für die Kinderstunde. Und wenn ich mit den Kindern sang oder Bibelverse lernen, dann lungerten die meistens so um den Raum draußen herum. Das war ihnen irgendwie zu blöd. Aber sie waren irgendwie draußen da. Und sobald die Geschichte begann, dann kamen die rein, weil die Geschichte wollten sie immer noch hören. Und sie begannen, mir zu helfen. Sie begannen, die Bilder zu halten bei der Geschichte. Sie begannen, die Bibelverse zu halten, wenn wir die Verse lernten. Sie begannen, für Ordnung zu sorgen, dass da nicht so viel Unruhe war, den Kleinen da und so, immer rein und raus und alles Mögliche. Sie begannen, die Kinder in Gruppen zu organisieren und Stifte und Blätter zu verteilen, wenn es ans Malen ging. Sie begannen, mir zu helfen. Und sie wollten, dass ihre kleineren Geschwister, die jetzt in der Kinderstunde waren, auch was mitkriegten. Nebenbei, ich finde das immer so süß, wenn in dem Raum für die Kinderstunde, da ist eigentlich, sind keine Sitzplätze. Die sitzen dann alle auf dem Boden oder auf der Kante vom Raum da irgendwo. Da gibt es noch so eine Kante, wo man lang sitzen kann. Aber sie bringen immer vom Nachbarn eine Bank. Eine Bank bringen sie immer, damit ich mich hinsetzen kann. Finde ich immer sowas von süß, wie sie dafür sorgen, dass ich mich hinsetzen kann. Ja. Und eines Tages kamen dann noch 2 junge Mädchen, mit die noch ein bisschen mehr interessiert waren, mit denen ich noch ein bisschen mehr anfangen konnte. Daniela Becquerorogi und Ruth Kuchingi. Die beiden, die kamen dann regelmäßig zu mir jede Woche und mit ihnen habe ich dann angefangen, Kinderstunden vorzubereiten, ihnen zu zeigen, was ich vorhabe, was ich mache, warum ich das mache, welche Lieder wir singen, warum wir jetzt welche Lieder singen und wie das alles zusammenpasst. Und da haben wir organisiert, wer mir wobei hilft. Und dann ging das schon viel besser. Und irgendwann kam auch ein junger Mann dazu. Elio Tuegi, das ist der Bruder von der Daniela Becquerorogi, die wir hier links im Bild sehen. Das ist also die Daniela, die wir auch schon auf dem anderen Bild hatten. Und das sind Geschwister und der Elio ist ein bisschen älter. Der ist schon 22 und er ist schon verheiratet, hat also eine ganz süße Frau. Und er kam aktiv auf mich zu und sagte, ich will auch mit den Kindern arbeiten. Und auf einmal hatte ich ein Team. Und wir begannen uns dann regelmäßiger zu treffen, um noch ein bisschen mehr daran zu arbeiten, wie man das macht. Und ganz speziell eine Sache habe ich versucht, mit ihnen systematisch zu erarbeiten. Und das ist, wie man eine Kindergeschichte erzählt. Eine biblische Geschichte so aufarbeitet, dass man sie den Kindern erzählen kann. Weil erstens haben ja diese jungen Leute noch gar nicht viel Wissen über die Bibel, kennen gar nicht so viele Geschichten, lesen ihre Bibel wahrscheinlich auch nicht regelmäßig. Und dann, wenn sie es lesen, größtenteils ja in Guarani, dann verstehen, worum es geht. Erkennen, was ist eigentlich der Hauptgedanke, was will ich weitergeben an die Kinder? Was sollen die lernen? Und das dann so vorbereiten, dass es für die Kinder verständlich wird. Das ist ganz anspruchsvoll. Das ist ein anspruchsvoller Prozess und das sind sie natürlich überhaupt nicht gewöhnt. Und daran haben wir also die letzten Wochen und Monate, bevor ich nach Deutschland kam, sehr viel gearbeitet. Aber wenn irgendein KIB-Mitarbeiter aus Deutschland zu uns käme und das sehe, wie das läuft, dann würde er wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Weil von deutscher Vorstellung von Regelmäßigkeit und Ordnung und Pflichterfüllung und so und Verantwortungsbewusstsein kann man vergessen. Das kommt nicht vor in der Kultur der Aceh, in der ursprünglichen. Also sie sind sowas von ereignisorientiert und ich kann keinen Druck auf sie ausüben. Ich muss einfach mich da reinfügen, was möglich ist. In ihrer ursprünglichen Prägung. Und deswegen läuft das also zum Teil, es kann sein, dass wir uns am Mittwoch treffen und die Stunde vorbereitet haben und alles wunderschön und das sollte jetzt eine feine Stunde geben und am Sonntag regnet es. Dann kann ich nicht in die Siedlung und dann läuft da nichts. Dann bleibt jeder zu Hause, damit er nicht nass wird. Also, das nächste Mal will ich mich mit Ihnen treffen. Wir hatten das eigentlich so abgesprochen und während ich in die Siedlung laufe, kommen mir Daniela und Ruth entgegen und laufen in die andere Richtung. Ja, wo wollt ihr denn hin? Ja, wir gehen heute zu der und der Frau und wollen ihr die Wäsche waschen. Ja, hatten sie mal wieder vergessen. Ne? Sie haben ja keinen Terminkalender, wo sie sich alles aufschreiben. Hatten sie vergessen, dass wir das ausgemacht hatten. Und also solche Sachen passieren ununterbrochen, ne? Und also von Regelmäßigkeit und Pflichterfüllung und so, wie gesagt, keine Spur. Aber es beginnt zumindest etwas zu wachsen. Und in all den Jahren habe ich ja sehr, sehr viel Kindergeschichten erarbeitet, sehr viele Bilder zusammengesucht und angemalt und das alles in meinem Computer gespeichert. Und bevor ich jetzt nach Deutschland kam, habe ich also all diese Dinge aus meinem Computer, die Bilder und auch die in Aceh ausgearbeiteten biblischen Geschichten ausgedruckt oder sonst irgendwie aufbereitet, dass ich sie meinem kleinen Team in die Hände geben konnte. Sie haben also jetzt das ganze Material, was ich in meinem Computer hatte, habe ich ihnen alles jetzt in Papier in die Hände gegeben und auch mit Ihnen versucht auszuarbeiten und ihnen zu zeigen, wie man das gebraucht, mit den Bildern und mit den Geschichten, wie man damit umgeht. Und sie sind also ziemlich engagiert und wollen da jetzt also echt was auf die Beine stellen in der Zeit, wo ich hier in Deutschland bin. Und dann, kurz bevor ich nach Deutschland kam, ist da noch eine Frau dazugekommen. Das ist schon eine Mutter von 6 Kindern, die mit dem Baby da auf dem Arm. Das ist die Christina. Und sie ist jetzt auch noch mit in dieses Team eingestiegen. Und so viel ich gehört habe, wollen die jetzt nicht nur sonntags Kinderstunden machen, sondern auch unter der Woche verschiedene Sachen machen. Ich weiß nicht, wie sich das entwickeln wird und was dann wirklich schlussendlich passiert in der Zeit, wo ich weg bin. Und ich habe auch kaum Möglichkeiten, darüber Infos zu bekommen, weil ja bei uns vor Ort in der Siedlung es ganz, ganz schwierig ist mit E-Mail oder so, manchmal auch mit Telefon. Also ich habe da keine großen Informationen, aber ich hoffe, dass da doch in irgendeiner Weise was läuft. Mehr zumindest als bisher. Ja, und mein Traum ist es, wenn ich dann im August, so Gott will, wieder ausreise zu den Aceh, dass ich noch mehr dieses Material, was ich in meinem Computer habe, für die Kinder ausarbeiten kann. Und zwar in einer Form, dass man es veröffentlichen kann, dass man es praktisch drucken und veröffentlichen kann, damit es nicht nur in Chupapo den Sonntagsschulmitarbeitern oder Kinderstundenmitarbeitern eine Hilfe ist, sondern auch in anderen Aceh-Siedlungen, in all den anderen, in den 6 Aceh-Siedlungen, die es gibt. Da gibt es ja überall kleine christliche Gemeinden. Und meine Partnerorganisation Letra, das ist die paraguayische Tochterorganisation von Wycliffe, die haben da großes Interesse daran, das zu drucken, damit es auch in den anderen Siedlungen gebraucht werden kann. Und das ist eben mein Traum. Und im Augenblick, bisher ist es noch nicht dazu gekommen, weil uns fehlen einfach die Finanzen dafür. Und natürlich möchte ich dann daran arbeiten, dass dieses Material eben noch mehr, dass die Aceh selber noch mehr lernen, wie man das gebraucht und dass sie noch besser lernen, wie man Kinderstunden hält und solche Sachen macht. Kurz bevor ich dann nach Deutschland kam, ist eine große Gruppe von Kindern noch zu meinem Haus gekommen, draußen bei den Aceh, um sich von mir zu verabschieden. Und das war also wirklich ganz was Wunderbares. Sie haben mir also zum Abschied viele Lieder gesungen und dann gab es ein großes Durcheinander, weil jedes der Kinder wollte noch unbedingt die Annelie umarmen. Und dann, also, da mussten dann die Helfer eingreifen, damit die mich nicht erdrücken und mussten da ein bisschen also Ordnung herstellen, dass das ein bisschen ordentlicher mit dem Umarmen ging. Aber es hat mich so sehr gefreut, dass sie selber gekommen sind und dass das so ein Abschied war, weil es mir gezeigt hat, dass über all die Jahre eine Beziehung entstanden ist. Eine liebevolle Beziehung zu den Aceh, zu den Erwachsenen wie zu den Kindern. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste bei allem, was ich dort draußen tue. Diese liebevolle Beziehung zu ihnen zu pflegen. Denn ohne diese Beziehung geht nichts. Wenn ich keine liebevolle Beziehung zu den Aceh habe, dann kann ich ihnen auch nichts von dem allerhöchsten Gott sagen und von seiner Liebe zu uns und von der Beziehung, die er zu uns haben will. Ohne dem geht nichts. Ja, jetzt verabschieden sich die lieben Aceh-Kinder von euch. Und ich danke euch für alle Gebete, für all eure Unterstützung und Anteilnahme. Und wen es interessiert, noch ein bisschen mehr zu erfahren, ich habe da an der Seite so einen Tisch aufgebaut, da liegt auch noch einiges Infomaterial von meiner Mission, von der VDM, aber auch von mir persönlich und so ein kleiner Flyer, den der Karl-Heinz auch wieder gemacht hat, könnt ihr euch gern mitnehmen, wo auch noch paar Gebetsanliegen drin stehen und ein Gebetskärtchen, so ein kleines Kärtchen mit einem Foto von mir, damit ihr mich nicht vergesst, könnt ihr auch mitnehmen. Und es liegen da auch einige Sachen, ich weiß nicht, vielleicht muss ich da mal hingehen. Da ist zum Beispiel dieses Buch, das ist erstellt worden von einer anthropologischen Organisation, also nichts Christliches. Aber da sind sehr viele schöne Bilder drin. Vor allen Dingen auch Bilder davon, wie die Aceh früher, also wie es aussah, wie sie aus dem Wald kam. Sie kam ja praktisch nackt aus dem Wald. Und da gibt es eine Menge Bilder von Aceh, wie sie früher aus dem Wald kamen und wie sie heute aussehen und wie es heute bei ihnen aussieht. Und das ist sehr interessant, also zu empfehlen. Und dann habe ich da einfach auch noch ein bisschen was mitgebracht. Könnt ihr euch auch angucken, so zum Beispiel ein paar von diesen Bibelversen, die ich mit den Aceh-Kindern lerne. Ich habe ja auch noch andere Kinderstunden, nicht nur bei den Aceh. Ich lerne dann mit den anderen auch die Bibelverse in Guarani. Also das ist jetzt zum Beispiel alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Dieser Vers ist jetzt in der Aceh-Sprache und hier haben wir noch den gleichen Vers in der Guarani-Sprache. Wollt ihr es mal hören? Also in der Guarani-Sprache heißt das so: Pejapo penje rapi, Pejapo pende rapi shape, opamba e, peipota, ha equera o japo pendedehe. Das war jetzt Guarani. Das gleiche heißt in Aceh: Penje pravotunonga duve picha Aceh, japo penjepe, penje emi japo mondo picha Acepe. Man hört einen Unterschied, ne? Ja. Und ich habe da noch auch ganz viel andere Sachen, die Bilder und die Geschichten oder zum Beispiel solche Sachen, da habe ich den Psalm 100 mal übersetzt in die Aceh-Sprache, habe ich übrigens auch noch in der Guarani-Sprache, aber jetzt mal in Aceh. Und die ganzen Verse also mit ein bisschen Bildern dazu, mit schön ist für die Kinder. Und solche Sachen machen wir auch in der Kinderstunde, dass wir die also lernen. Die Kinder, die Aceh-Kinder können also diese Verse mittlerweile super. Sie können auch Psalm 100, sie können auch Psalm 1, sie können auch die 10 Gebote und sie können auch so manches andere. Also das, solche Sachen, die, das ist wichtig, dass sie solche Dinge lernen, damit Gottes Wort auch in ihren Kopf kommt, in ihre Gedanken, weil mit Lesen ist ja meist nicht so viel. Aber sie müssen es auswendig können, in ihrem Kopf und in ihrem Herzen haben. Ja, und dann ist da, glaube ich, auch noch wen es interessiert, so ein kleines Fotoalbum von meinem neuen Haus. Die meisten wissen ja, dass in meinem letzten Heimatdienst mein Haus abgebrannt war und wir dann eben ein neues gebaut haben. Mein Teamkollege, der mich da sehr unterstützt hat, der Cipriano. Und dann haben wir ein neues Haus gebaut und Bilder über dieses neue Haus sind da auch Fotos. Also wer sich da noch näher informieren will, der kann da gerne noch ein bisschen stöbern. Ja, das war's jetzt von meiner Seite.